Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 24. Juni 2024. Dominik Feusi und Markus Somm, es ist der Montag. Ja, Seco hat neue Zahlen rausgegeben zur Personenfreizügigkeit, eines der heissesten Themen von der Schweizer Politik. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Es sind letztes Jahr 68.000 Personen aus dem EU-EFTA-Raum eingewandert, aufgrund in den Arbeitsmarkt eingewandert. Das ist ja eigentlich die Personenfreizügigkeit, wie wir sie haben mit der EU. Ist nicht einfach, man kann nicht einfach kommen, sondern man muss einen rechtmäßigen Titel haben als Arbeitnehmer, also als selbstständiger Werbender. Ohne Titel, in kleinen Ausnahmen ist es möglich. Interessant ist es, wenn man es vergleicht mit den Zuwanderungszahlen insgesamt, oder? Die Zuwanderung aus dem EU-EFTA-Raum hat gemäss der Ausländerstatistik nämlich um 130.000 Personen zugenommen. Das heisst, eigentlich ist auf jeden, der in den Arbeitsmarkt gekommen ist, noch eine zweite Person sonst gekommen.
Genau, und das ist der Familiennachzug, oder? Also das ist klar, die haben ihre Frau oder ihren Mann oder eben ein Kind mitgenommen und das führt zu dieser extremen Zuwanderung, wo schon lange nicht mehr nachhaltig ist. Wir haben das schon ein paar Mal über das geredet und man muss immer wieder betonen, ich habe es auch heute im Memo mal geschrieben, Personenfreizügigkeit ist ein Phänomen, wo zwei Länder zum grossen Teil tragen. Das ist die Schweiz und Grossbritannien. Und ja, sagen wir drei, Deutschland noch. Das sind die drei Länder, die enorm viel von der ganzen Personenfreizügigkeit von der EU übernehmen. Insgesamt nur etwa 11 Millionen in dem riesen Markt. 11 Millionen EU-Bürger können überhaupt Gebrauch machen von dieser Personenfreizügigkeit. Das ist auch sehr wichtig. Während der ganze Arbeitsmarkt von der EU sind 255 Millionen Arbeitnehmer. Also da sieht man, dass die Personenfreizügigkeit jetzt auch für die EU eigentlich viel, viel weniger wichtig ist, als sie das immer darstellt, vor allem natürlich in den Verhandlungen mit der Schweiz. Sie ist eigentlich nur für uns wichtig, für Grossbritannien ist sie wichtig und für Deutschland. Und alle anderen Länder haben praktisch überhaupt keine Zuwanderung wegen der Personenfreizügigkeit.
Ja, das ist natürlich so. Und das hat damit zu tun, dass bei uns halt Löhne und die Bedingungen einfach auch zum Leben, die wirtschaftlichen Bedingungen, so unglaublich viel besser sind als in der EU, oder? Wir haben immer das Gefühl, es ist einfach ein bisschen besser. Nein, der Abstand ist so riesig, dass es halt unglaublich attraktiv ist, in unser Land zu kommen. Und darum ist die Personenfreizügigkeit so wichtig für die EU auch. Und die Schweiz müsste eigentlich anfangen, das mehr auszuspielen, finde ich.
Absolut, wir müssen eigentlich Geld verlangen, oder? Wir tun zum Beispiel nur eine Zahl, oder? Etwa 300.000 Deutsche leben jetzt in der Schweiz. Das ist gut, die bringen uns etwas. Aber ich meine, wir entlasten damit auch den Arbeitsmarkt der Deutschen. Und da könnte man ja auch mal einmal sagen, du, hört mal, also eigentlich müsst ihr uns etwas zahlen, weil wir übernehmen sehr viele Leute, die bei uns sonst vielleicht keinen Job hätten. Oder andere hätten dann keinen Job bei euch. Also, es ist einfach, dass man sich immer wieder in die Defensive treiben lässt als Schweiz von dieser korrupten EU-Kommission. Und korrupt meine ich nicht im wörtlichen Sinn, aber einfach politisch korrupt, oder? Was sie da die ganze Zeit durchsetzen und machen, wo alles demokratisch ganz schwach legitimiert ist. Und mehr als Schweiz, wo fast jede Turnhalle und jedes Hallenbad ist besser legitimiert als die Römer Verträge von der EU. Wir tun uns da die ganze Zeit ins Boxhorn jagen lassen. Das muss aufhören an Personenfreizügigkeit und das jetzt auch an die Adresse von unseren Diplomaten. Das ist der wichtigste und der grösste Elefant im Raum. Das stört die Leute am meisten. Und wenn wir da keine Konzession bekommen von der EU, dann muss man grundsätzlich mal unser Verhältnis zu der EU überdenken und vielleicht auch sagen, komm, wir haben gute Handelsbeziehungen auch mit anderen Ländern, ohne dass wir Verträge haben. Es geht auch ohne Verträge.
Genau, es geht ohne Verträge und darum können wir auch Stände mehr könnten wir auch bei der Abstimmung eigentlich durchführen, oder?
Genau, und das ist ein sehr wichtiger Beitrag, wo heute Karl Baudenbacher, einer der besten Kenner, muss man schon sagen, von EU-Recht und von der EU-langjährigen Richter am EFTA-Gerichtshof, er hat bei uns im Nebelspalter einen interessanten Text geschrieben zu der Frage, Stände mehr, ja oder nein? Dominik, was ist da die wichtigste Erkenntnis?
Ja, das war ja unsere Geschichte vom Freitag vor einer Woche. Die ist dann nachgezogen worden am letzten Samstag von Fabian Schäfer von der NZZ, einem von unseren Lieblingskollegen. Und er sagt, ja, das Problem sei jetzt, wenn der Bundesrat das Gutachten vom Bundesamt für Justiz, wo sagt, Stände mehr wäre verfassungswidrig oder das obligatorische ein Referendum, so muss man es sachlich richtig erklären. Das wäre verfassungswidrig. Wenn jetzt der Bundesrat das Gutachten ablehnen würde, dann müsste ja das Bundesamt für Justiz ein Gefälligkeitsgutachten machen. Und was er über natürlich weglässt, ist, dass schon das Gutachten, das jetzt auf dem Tisch liegt, natürlich ein Gefälligkeitsgutachten ist. Die Gefälligkeit einerseits im engeren Sinn dem Departementschef Beat Jans gegenüber, im weiteren Sinn natürlich der EU-Freunde in der Bundesverwaltung und rundherum. Und der Karl Baudenbacher sagt jetzt, ja, das Entscheidende ist eigentlich gar nicht irgendeine Position vom Bundesamt für Justiz. Das Entscheidende ist, was bis jetzt in dem Thema schon gelaufen ist. Er bringt die Beispiele, insbesondere das Freihandelsabkommen oder das EWR-Abkommen, wo man einem obligatorischen Referendum unterstellt hat. Dann sagt er, der Inhalt vom Vertrag ist entscheidend. Also das obligatorische Referendum ist eben erforderlich, wenn Demokratie und Souveränität im hohen Maß betroffen werden. Oder? Und das ist der entscheidende Punkt. Und dort sagt er, angesichts vom Streitbeilegungsmechanismus und andere Fakten, wo man jetzt schon sieht, weil sie im Common Understanding, also in dieser Basis der Verhandlungen enthalten sind, muss man davon ausgehen, dass das eben der Fall ist und dann kann man gar nicht anders. Also man muss gar nicht das Gutachten umschreiben vom Bundesamt für Justiz, man muss nur anders entscheiden.
Genau, und es zeigt auch, warum der Fabian Schäfer der Journalist ist, den wir immer wieder kritisieren müssen, weil er ist so eine lustige Mischung zwischen ja, ab und zu bürgerlich, dann wieder pseudo-bürgerlich und vor allem immer soft, 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 softy, 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 softy. Ich meine, eben, es ist so naiv, dass so das Gutachten vom Bundesamt für Justiz praktisch als parteiloses Gutachten darzustellen, als wären unsere Bundesbeamten, vor allem gerade im Bundesamt für Justiz, noch wahnsinnig unabhängig denkende Leute. Das ist nicht der Fall, sondern es ist genau, wie du sagst. Es ist ein Gefälligkeitsgutachten gewesen von Anfang an, weil man gewusst hat, der Chef ist ein Euro-Turbo. Das sind die Leute, wo der Christoph Blocher Justizminister war, ein bisschen vorsichtiger geschrieben haben, da kann man davon ausgehen. Aber sie haben dann durchaus einmal auch noch den Christoph Blocher bekämpft und so weiter. Aber es ist so naiv, so tun, als wäre das jetzt wirklich ein absolut unabhängiges, neutrales Gutachten. Das ist es nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich auch so naiv finde, ist, und das sollte jetzt einfach eine Zürich-Zeitung schon ein besseres Feeling beweisen, es ist so klar, dass das eine politische Frage ist. Es ist immer eine politische Frage in der Schweiz und es gehört eigentlich zu den Prärogativen auch von unserer Regierung, dass man eben genau solche Sachen selber entscheidet und nicht irgendwie das Bundesamt für Justiz irgendwelche 25-jährige promovierte Juristen tut mit dem beauftragen, wo man selber muss die Verantwortung übernehmen. Und der Bundesrat weiss ganz genau, dass er da muss die Verantwortung selber übernehmen, selber entscheiden, selber muss abstimmen, selber vielleicht dann auch Kritik muss aushalten, was es dann gibt, weil je nachdem, was er macht, gibt es natürlich sehr starke Kritik. Aber meiner Meinung nach, der Karl Baudenbacher, der eben, wie gesagt, einer der besten Kenner ist, kann auch am besten beurteilen, dass das politisch grosse, grosse Tragweite hat, dass unsere Souveränität natürlich unterminiert wird. Deshalb haben wir ja die ganze Diskussion.
Ja, das ist so. Darum ist es wirklich ein wichtiger Beitrag. Ich bin gespannt. Am Mittwoch soll der Bundesrat ja wieder über diese Frage diskutieren. Und es ist klar, warum der Fabian Schäfer so schreibt, wie er schreibt. Ihm geht es darum, sozusagen, wie zu sagen, oh, ihr könnt gar nicht mehr anders. Ihr müsst das obligatorische Referendum und damit Stände mehr für verfassungswidrig erklären. Und dann werden die rote Karte zeigt am Parlament und all denen, die dort vielleicht sagen, ja nein, wir wollen das eben gleich, Volk und Stände unterwerfen. Und das ist halt wirklich eine ganz fiese Taktik eigentlich, einerseits vom Beat Jans und vom Bundesamt für Justiz, aber andererseits auch vom Kollegen Schäfer.
Genau, und es zeigt eben, dass er natürlich ein verkappter Euro-Turbo ist, aber das sagt er ja nicht, das schreibt er nicht, im Prinzip sollte er immer in der Fußnote stehen und Fabian Schäfer steht einem Beitritt der Schweiz zur EU nicht ganz negativ entgegen. Also das ist gegenüber, das wäre vielleicht ehrlich, das wäre offen, aber es ist vor allem ein Problem für eine Zeitung, die so doch sehr grossen Einfluss hat, dass sie da immer so versteckt ihren Euro-Turbo-Kurs weiter fortsetzt, wo sehr viele Leute in der Zeitung selber ja auch nicht gut findet, aber wo sehr viele massgebende Leute im Inland leider, obwohl die Inlandchefin auch nicht auf dieser Linie ist, leider immer so zwischen den Zielen könnt einbetten. Und dann kommt noch dazu, und deshalb ist es auch noch wichtig, Fabian Schäfer wird da regelmäßig gut bedient vom Finanzdepartement. Also kann man davon ausgehen, dass Finanzdepartement Karin Keller, eine gute Bundesrätin, die eigentlich immer auch beim Rahmenabkommen sehr kritisch war, ja, schauen, wie sie am Mittwoch hebt. Das ist, entweder hat der Fabian Schäfer jetzt an sie geschrieben, damit sie anders stimmt, oder es ist umgekehrt und sie hat ihre Meinung schon gemacht. Weil die Mehrheitsverhältnisse sind eigentlich jetzt schon klar. Die zwei Sozialdemokraten sind todsicher dafür, dass man es streicht. Viola Amherd wird auch todsicher dafür sein. Und dann ist es eigentlich auch der Ignazio Cassis, der dafür ist, weil es geht ja um seine Verträge. Eigentlich ist schon Bache. Aber, und das ist der wichtige Punkt, ich glaube, sie haben Angst. Sie haben Angst, die Verantwortung zu tragen.
Ja, weil natürlich, sie wissen genau, das wird ihnen um die Ohren fliegen. Die Frage ist ein bisschen Beurteilung. Ich habe es im Briefing geschrieben am Freitag, ob das mehr als 5% der Leute ausmacht oder ob wirklich, ob das ein Argument ist oder dazu führt, dass mehr Leute kritisch sind, die vielleicht sonst ja stimmen würden und sagen, ja nein, das finden wir nicht gut. Ich bin nicht sicher, ob das so verfängt. Aber
das ist dann vergessen.
Genau.
Oder? Wenn dann die Abstimmung kommt, dann wird man das zwar immer wieder sagen, aber dann heisst es plötzlich, ja, sie sind ja schlechte Verlierer. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie müssen eigentlich in dem Sinn nicht viel befürchten. Aber es ist einfach, es zeigt natürlich ein total undemokratisches Verhalten.
Genau.
Also, da kann man halt den Bundesrat vom EWR schon loben, oder? Dass er das auf sich genommen hat und gesagt hat, schau mal, das ist so eine umstrittene Frage. Das können wir nicht einfach nur einem Volk geben. Da müssen auch die Stände, die eigentlich die Eidgenossenschaft geschaffen haben. Das ist nämlich der Punkt. Sie sind wirklich in der Bundesverfassung kommen zuerst Stände. Das ist wahnsinnig wichtig. Und Leute, die noch ein gewisses historisches Bewusstsein haben, wissen, dass Stände wichtig sind. Politisch zahlen sie wahrscheinlich nicht so einen höheren Preis. Gut, wir gehen zu einem ganz anderen Thema, und zwar geht es jetzt einmal um wichtige, gute Anlagen. Ihr wisst alle, geopolitisch sieht es nicht so lustig aus, unsere Welt ist unruhig, in Europa ist das Wachstum ganz schlecht, Amerika wächst zwar gut, China ist auch nicht so gut, aber vor allem haben wir natürlich überall ein bisschen Angst, es könnte noch mehr zu Krieg kommen, wir haben jetzt schon zwei Kriege, vielleicht kommt es nochmal zu einem Krieg, und in solchen Zeiten müsst ihr diese Information jetzt hören.
China empfiehlt neuestens, in Silber zu investieren. Silber ist das wichtigste Geldmetall der Geschichte. Investiere jetzt in Silber mit einem S-Deposito von BB Wertmetall. Beim S-Deposito steht das S für Silber, Deposito für Depot. Silber wird sicher in einem Zollfreilager in der Schweiz aufbewahrt. Tägliche Ein- und Auszahlungen sind möglich. Jetzt handeln, lang profitieren. Mehr Informationen unter www.silber-deposito.ch.
Ja gut, die FDP hat am letzten Wochenende ein Bildungspapier verabschiedet. Thierry Burkhardt, der Präsident, hat auch im Tagesanzeiger ein, meiner Meinung nach, sehr gutes Interview gegeben zum Thema Bildung. Die FDP scheint jetzt das Thema, das sie lang vernachlässigt hat, wieder zu entdecken. Was muss man da dazu wissen?
Ja, interessant ist vor allem der Widerspruch von der JUSO. Und das muss man einfach ein bisschen gegeneinander heben, um zu sehen, um was es eigentlich geht in den nächsten Jahren. Die FDP fordert, dass man vor allem Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt, vor allem in der Erstsprache. Sie fordert, dass fremdsprachige Kinder müssen die Unterrichtssprache verstehen, sonst bringt das alles nichts. Sie wollen Bildungsbürokratie, wenn sie letztlich zurückbilden oder bekämpfen. Die Erstsprache eben ist wichtig, wichtiger als die Fremdsprache, auch das kommt wieder führen und ist eigentlich ein guter Ansatz. Das ist der Ansatz von der FDP, und dann das Echo ist direkt dann gekommen von der JUSO. Die haben etwas anderes vor, die fordern nämlich Feminismus als Schulfach. Das ist doch auch ein Ansatz.
Das finde ich sehr gut. Das Einzige, was ich da zum Bedenken geben würde, es ist halt gleich auch noch gut, wenn die Leute können lesen können. Weil sonst können sie ja die feministischen Bücher, zum Beispiel ein ganz einfaches Buch, das ich allen Schülern würde empfehlen, ist von der Judith Butler. Jetzt weiss ich nicht einmal mehr, wie der Titel ist auf Deutsch, und auf Englisch weiss ich es auch nicht mehr, aber das ist eines von den Büchern, wo ich in einer Lesegruppe gewesen bin an der Uni, und das ist so schwierig zu verstehen. Da kann man selbst, wenn man kann lesen und rechnen und schreiben, kann man es nicht verstehen. Also Feminismus, müssen wir wenigstens können lesen. Aber es zeigt natürlich auch, wie die Juso völlig selbstverständlich Ideologie wollen an der Schule lehren und sich auch nicht für das schämen. Feminismus ist eine politische Strömung. Das ist wie in der DDR. Hat man Marxismus, Leninismus können studieren und sogar promovieren. Und so weit sind wir jetzt auch wieder. Jetzt gibt's dann bald wahrscheinlich auch eine Promotion im Fach Feminismus. Da gibt's sicher auch Ehrendoktorat, die man könnte dem vergeben für den Feminismus. Da ist sicher der Cedric Wermuth, der ja einer der grössten Frauenförderer ist. Wenn es nie, also wenn es um seine Karriere nicht geht, dann ist er ein riesen Frauenförderer und sonst würde er auch lieber selber Ständerat werden, als dass er eine Frau überlässt. Aber wie gesagt, er wäre sicher Anwärter für einen Ehrendoktor.
Ja, natürlich. Er wird auch dann überreicht bekommen von der Frau Professorin Tamara Funicello zum Beispiel, oder? Also das, man macht ja dann das unter ihresgleichen jeweils, oder?
Gut, bis dann gibt es dann auch einen Nobelpreis für Feminismus und der wäre dann Tamara Funicello.
Dringend nötig.
Absolut, bestens geeignet. Oder sonst können wir auch, es gibt natürlich dann auch noch einen Nobelpreis für Klimatismus, also für Klimakleber und andere Idioten. Da wäre dann Greta Thunberg vorgesehen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wir haben noch eine wichtige Aktion für Leute, die den Nebelspalter wollen abonnieren. Um was geht es, Dominik?
Ja, wir haben eine süße Verführung für euch alle. Das Nebelspalter-Geschenkabo mit feiner, wirklich feiner Schocke. Ich kann das sagen, weil ich sie probiert habe letzte Woche. Der Inhalt ist eben nicht nur eine Freude für den liberalen Geist, sondern auch ein Genusserlebnis. Und zwar kommt die Schocke von der Basler Traditionskonfiserie Bachmann. Ich bin überzeugt, das ist nicht unbedingt ein Basler Name, also das müssen irgendwelche Ostschweizer oder so, oder Zürcher vielleicht sogar, Bachmann gibt es ja auch in Zürich ziemlich viel, die auf Basel gegangen sind und den Basler tolle Schocke gebracht haben. Neben der Schocke hat es dann eben den QR-Code noch zum Nebelspalter-Abo aktivieren. Das ist eine begrenzte Aktion. Es hat nicht mehr viel von diesen Schocke. Und ich verlinke, wie man das bestellen kann. Eben die Schocke zusammen mit dem Nebi-Abo für 150 Franken für ein ganzes Jahr.
Also zugreifen, sofort zugreifen, weil du hast völlig richtig gesagt, der liberale Geist macht Freude und Schocke macht auch Freude für den Gaumen und das gehört zusammen. Wer Schocke gern hat, der ist auch liberal, so ist ganz einfach. Wer Schocke gern hat, ist ein besserer Mensch. Also hopp, die Schocke sofort euch bestellen. Es ist wirklich eine gute Schocke. Ob jetzt die Bachmanns wirklich aus Luzern oder aus Zürich sind, ich habe keine Ahnung. Also da bin ich jetzt nicht so sicher, wie du da jetzt auftreten bist. Auch Basler können gute Schocke machen. Gut. Gehen wir zu einem anderen Thema. Der Sergio Ermotti, der CEO von der UBS, hat einen sehr interessanten Meinungskommentar geschrieben in der Zürich-Zeitung. Es ist ein Referat, das er gehalten hat, letzte Woche in Luzern. Ist da eingedampft worden. Was sind dort die wichtigsten Punkte, Dominik?
Ja, also seine These ist klar, oder? Er ist jetzt Chef von dieser Grossbank UBS, die wahnsinnig gross ist. Nach dem Kollaps von der Credit Suisse hat man die Credit Suisse reingezogen. Und das ist eine riesige Arbeit, eine Umbauarbeit, die noch mehrere Jahre wird gehen. Aber er sagt, eine starke globale Bank sei ein Pfeiler für eine zukunftsfähige Schweiz. Und es brauche für diese Bank brauche es klare, verlässliche Rahmenbedingungen, die nicht ständig ändern, sondern wo irgendwo durch den Rahmen feststecken und dann innerhalb von denen kann man dann arbeiten. Es braucht Aufsichtsbehörden, es braucht vor allem auch Mut statt Angst. Man muss können vorwärts schauen und der Finanzplatz, der muss weiterhin Gelder aus der ganzen Welt anziehen. Das kann er nur dann, wenn er attraktiv ist, wenn er verlässlich ist, wenn es eine gute Bank hat, mehrere gute Banken hat und vor allem auch eine, die global orientiert ist.
Genau, und ich glaube, das ist heute in der Politik und in der Öffentlichkeit nicht mehr so klar, was für ein unglaublicher Aktivposten das eben ist, wenn die Schweiz nach wie vor eine global tätige, global anerkannte, global bekannte Bank hat. Es gibt Leute, die, hat man das Gefühl, am liebsten gerade an die UBS würden untergehen lassen, so wie die CS. Das ist falsch. Eine Grossbank in der Schweiz ist sehr, sehr wichtig, auch für alle anderen Unternehmer. Wir haben tiefere Zinsen zum Beispiel, wir haben bessere Kreditbedingungen, wir haben aber auch ein Know-how, wenn man eben grössere Finanzierungen machen will. Also die UBS ist eine wahnsinnig wichtige Bank. Es ist auch eine wichtige Bank für junge Arbeitnehmer, die Karriere machen wollen, in der Schweiz würden gerne auf dem Finanzplatz eine Rolle spielen und nicht alle müssen irgendwie auf London oder auf New York oder bald auf Hongkong oder Singapur ziehen. Das ist wirklich etwas Wichtiges. Das ist ein Standortfaktor, den man pflegen muss. Und deshalb sollten Politiker eigentlich viel mehr darüber nachdenken, Welche Rahmenbedingungen braucht es, dass die Grossbank wirklich super kompetitiv ist, super erfolgreich ist für die ganze Welt und nicht das, was sie jetzt machen, wo man immer das Gefühl hat, sie haben jetzt schon das Gefühl, die Bank ist sowieso im Untergang geweiht und man muss alles machen, damit mehr arme, kleine Schweizerli ja nichts irgendwie Negatives erleben. Und da muss man sagen, Credit Suisse ist untergegangen und niemandem hat es richtig, ausser ein paar Aktionären, hat es wehgetan. Also man muss mal sehen, so schlimm sind denn die Zusammenbrüche, die angeblichen von den Banken, auch wieder nicht, wo man da die ganze Zeit darstellt. Auch der Swissair-Zusammenbruch ist ja eher eine emotionale Frage und nicht ein wirtschaftliches Problem in dem Sinn. Hört mal auf, die ganze Zeit Regulierungen mit Blick auf totale Katastrophen auszuarbeiten, die eben dann viel zu streng sind, viel zu klein kariert, viel zu dysfunktional, die eher dazu führen, dass die Bank runtergeht, als dass die Bank gerettet wird.
Ja, was mir noch auffällt bei dem Artikel, oder er tut nicht explizit erwähnen, der sogenannte Public Liquidity Backstop. Also das ist die Idee vom Bundesrat, dass man das, was man in Notrecht gemacht hat bei der Credit Suisse, die Gelder, die man dort gesprochen hat, bevor dann der Verkauf gegangen ist, gemacht worden ist, dass man das ins Gesetz hinein tut und sozusagen wie für alle systemrelevanten Banken so eine Art staatliche Risikoversicherung macht. Ich tue es jetzt ein bisschen verkürzt darstellen. Das kommt bei ihm nicht explizit vor. Er schreibt im Gast Beitrag. Man tut die meisten Reformbestimmungen unterstützen vom Bundesrat, aber dann bringt er das nicht. Und ich muss schon auch sagen, der Public Liquidity Backstop, da habe ich schon wahnsinnig Mühe aus zwei Gründen. Erstens, wir sind eine freie Wirtschaft. Man muss können scheitern, meiner Ansicht nach, und die Verantwortung muss getragen werden. Und darum habe ich Mühe mit so einer Staatsversicherung. Je nachdem, man kann ja vielleicht darüber reden. Aber dann muss sie für alle Banken gelten und sie müssen die Versicherung zahlen. Also das wäre dann halt schon so, wenn es dann so eine Staatsversicherung für Banken gibt, was für sonst niemand gibt in unserer Wirtschaft, oder für den Gewerbler und so, gibt es keinen Public Liquidity Backstop. Aber dann müssen sie auch finanzieren mit einer ziemlich satten Prämie und dann müssen sich Banken halt überlegen, ob sie das machen oder ob sie es nicht machen.
Genau, das ist die eine Überlegung. Und die andere Überlegung ist natürlich Heimat Sterne. Also die Banken zahlen ja Steuern. Die zahlen ja schon sehr viel Steuern. Sie zahlen natürlich viel mehr Steuern als die Metzgerei Somm oder die Metzgerei Feusi. Also von dem her ist eigentlich so nicht einzusehen, warum die nochmal eine Versicherungsprämie machen müssen. Weil letztlich, für was haben wir denn eigentlich die Schweizerische Eidgenossenschaft? Wir haben sie unter anderem für solche totale Notfälle. Und mir kommt es wirklich so vor, als hätte man eine grosse, super taugliche Feuerwehr, wo eigentlich schon da ist und man ab und zu ein neues Auto muss anschaffen, das ist okay. Aber nein, man tut jetzt regulieren bis ins Zündhölzli, oder? Also jetzt, das Zündhölzli müssen wir so heben, damit es ja nie irgendwo ein Feuerli gibt, damit die Feuerwehr gar nie muss eingesetzt werden. Und da muss ich sagen, nein, für da haben wir ja eine Feuerwehr. Und die Eidgenossenschaft ist am Schluss vom Tag und deshalb nehmen sie ja so wahnsinnig Steuern ein. Für was zahlen wir denn so wahnsinnig viel Steuern, wenn sie so einen Notfall, wenn ein Swissair oder ein UBS oder ein CS oder Nestle in Schwierigkeiten kommt, dass man da nicht helfen können. Das ist der Witz von dem Staat. Und sonst, nur damit die Beamten einen 12% höheren Lohn haben, für das müssen wir jetzt nicht so viel Steuern zahlen.
Ja, aber
wir haben eigentlich einen anderen Punkt.
Aber dann müsste es für alle Banken so einen Public Liquidity Backstop geben, nicht nur für die, die sogenannt systemrelevant sind. Das ist natürlich eine arbiträre Art und Weise, wo nicht kannst rechtfertigen.
Ja gut, das war es gewesen. Bern einfach von dem 24. Juni 2024, Dominik Feusi und Markus Somm. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Wir haben es schon mal gesagt, jetzt eine Spezialaktion, wo ihr mit Schocki noch überschwemmt oder überflutet oder besser gesagt überwältigt werdet.
Genau.
Macht das, wenn ihr den Journalismus wichtig findet und gut findet, was wir hier machen. Wir brauchen eure Unterstützung und das machen wir mit einem Abonnement. Und zweitens, ganz wichtig, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, bis morgen auf dem gleichen Kanal, auf zur gleichen Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.